Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, da haben wir gerade in der Vorbesprechung gar nicht drüber gesprochen, die aber ins Rookie Minicamp jetzt gestartet sind, weil die Dolphins haben ein neues Regime und dürfen damit anstatt der standardmäßigen 2, 3 Rookie Minicamps abhandeln. Und vor Ort ist tatsächlich auch Malik Willis. Und so wie der unsere Rookies nicht alleine lässt, so lasse ich den Dolphins Draft natürlich nicht alleine. Und wenn es heißt Dolphins Draft, dann heißt es, ich mache das hier auch nicht alleine, sondern der Tobi ist wieder mit dabei. Moin, Tobi!
Moin! Ja, wir sind zwar keine Rookies mehr, aber trotzdem.
Alte Rookies auf jeden Fall. Ja. Und der Thilo ist auch wieder mit dabei. Moin, Thilo!
Moin, schönen guten Abend.
Ja, schön, dich auch mal wieder da zu haben. Du hast so abschließend zur Besprechung des Drafts lassen wir dich dann auch nochmal wieder zu Wort kommen.
Ja, sehr schön.
Hervorragend. Ja, was erwartet euch in dieser Folge? Ich habe es gerade schon so quasi angedroht. Dadurch, dass wir Thilo in der Draft-Coverage gar nicht am Mikrofon hatten, werden wir natürlich nochmal aus seiner Sicht so ein bisschen auf die Draft-Klasse eingehen, ob seine schlimmsten Befürchtungen wahr geworden sind oder nicht. Und nach der Diskussion werden wir einfach so ein bisschen in die UDFAs reingehen. Welche UDFAs haben die Dolphins unter Vertrag genommen? Und gibt es dort Spieler, die als undrafted Free Agent eventuell sogar die Möglichkeit haben, den Roster zu schaffen? Das ist immer so, wenn es davon mehrere schaffen, wäre interessant. Ich meine, gut, die Dolphins haben natürlich viele Spieler jetzt auch abgegeben, gecuttet whatsoever und man viel neues, frisches Blut. Das hat man ja auch mit der großen Draftklasse von 13 Spielern gehabt und dementsprechend werden wir dort euch auch ein bisschen abholen. Und wenn ich über die 13 gedrafteten Spieler spreche, Thilo, wie ist denn so dein Gefühl bei unserer Draftklasse? Und du hattest ja viele Befürchtungen. Mhm. Ist irgendeine von diesen großen Befürchtungen wahr geworden?
Von den großen Befürchtungen tatsächlich nicht. Das ist ja schon mal positiv. ich hatte ja, ich weiß gar nicht, habe ich das mal im Podcast gesagt oder haben wir nur drüber so gesprochen, dass ich wirklich die Befürchtung hatte, dass man da am Ende irgendwie noch was Wildes macht und mit dem 30. Pick dann doch noch einen Quarterbacker so zieht. Ich glaube, das habe ich gar nicht gesagt, sondern nur geschrieben immer. Das hätte ich tatsächlich massiv kritisiert, war Gott sei Dank wohl auch kein Thema, jedenfalls ist ja auch nie irgendwas in die Richtung durchgesickert, also das war dann Gott sei Dank wohl eher kein Thema. Ansonsten, ich habe natürlich die Folgen von euch gehört und ich kann mich vielem mittlerweile jetzt nur noch anschließen, was ihr gesagt habt, was man aber auch auf anderen Formaten gehört hat. Ich gehe mit gemischten Gefühlen aus diesem ganzen Prozess raus, weil ich finde, man hat auf der einen Seite hat man Spieler genommen, wo ich verstehe, warum. Das ist natürlich ein Chris Johnson. Das wird unser Starting Cornerback sein. Den Pick finde ich gut. Der Spieler hat mich im Vorfeld, auch wenn der Range jetzt gegangen ist, so in Anführungsstrichen überzeugt. Ich finde den Uptrade nicht so schön, das haben wir damals auch drüber diskutiert. Ich hätte mir lieber gewünscht, dass man mit diesem Pick in der dritten Runde dann, den man ja abgegeben hat, einen Spieler nimmt, der uns vielleicht perspektivisch doch was bringen kann. Ich hätte da gerade so in so einen Center-Prospect gedacht, der dann leider ein bisschen später gegangen ist, mit Connor Lou. Aber das ist okay, dass man da den Uptrade macht. Für mich ein bisschen teuer, aber ja, das ist alles fein. Kane Proctor ist natürlich unser Elefant im Raum. Ich finde den Spieler an sich, ja, also, man weiß noch nicht so ganz, wo er hingeht. Also ich meine, selbst wenn er nur dann unser Starting Left Guard wird und das auf Jahre und das auf einem mehr als soliden Niveau, finde ich es okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte den Downtrade nicht gemacht mit Caleb Downs auf dem Board. Das hat Tobi auch schon gesagt. Da wart ihr euch ja einig, das hätte ich dann einfach nicht gemacht, weil ich glaube, ein Caleb Downs hätte uns gerade auch für die Secondary vielleicht an dem Stand, wo wir jetzt sind, mehr gebracht, hätte auch uns in den hinteren Runden dann vielleicht einfach ein bisschen mehr Flexibilität gegeben. Ansonsten, Überraschung, ja, also Natürlich, Caleb Douglas, muss ich ganz ehrlich zugeben, den Spieler habe ich vorher so noch gar nicht groß gehört. Konnte ich nicht zu sagen. War natürlich deswegen eine Riesenüberraschung. Und auch wenn man sagt, die Range ist okay und der Spieler eigentlich auch, ob ich jetzt ein Jacob Rodriguez, also ein Underside Linebacker da genommen hätte, ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, mit den Spielern, die auf dem Board waren, auf eine Positionsgruppe, wo ich sage, das ist eigentlich so eine der wenigen, wo wir gut bis sehr gut aufgestellt waren im letzten Jahr, wo man hoffen kann, dass das natürlich in einem neuen defensiven Regime genauso aussieht. Vielleicht deutet das ja darauf hin, dass man dann irgendwann sich doch leider von Brooks Dotson trennen wird, vielleicht sogar jetzt noch und wenn nicht, dann irgendwie zur Trade-Deadline. Ja, und hinten raus geht's dann natürlich mit wilden Pfeilewerfen los. Ich meine, wir haben dann noch mit Will Kaczmarek diesen Blocking Tight End Run sind wir mitgegangen. Ihr habt darüber auch in den Folgen schon gesprochen. Ich glaube, wir müssen das nicht noch tiefer wieder aufbauen, ausgraben. Auch den Pick hätte ich so nicht erwartet. Man wird wohl eine Idee haben. Hätte ich den Spieler genommen? Nein. Und dann Chris Bell in der dritten Runde ist so ein, so der kleine Stil, wo man sagen kann, der kommt aus der Verletzung, aber wenn man den jetzt ein bisschen höher genommen hätte und das getauscht hätte, wäre das okay gewesen. Ihr merkt schon, ich schwimme so ein bisschen. Ich schwimme immer noch so ein bisschen, weil ich so nicht so greifen kann. Ich weiß nicht, wer Downsec Tor gehört hat. Der hatte, Adrian hatte uns so als so mit als Verlierer, weil er der Meinung war oder Meinung ist, dass dieser Draft nicht so das ist, was er als Rebuild-Team von uns erwartet hätte. Und das ist jetzt irgendwie nicht Copy und Paste, aber ich fühle das genauso, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte irgendwie was anderes erwartet, aber es ist jetzt so. Und man kann erkennen, was man denkt. Ich hätte einen anderen Weg gemacht. Deswegen, ich bin so richtig fein, bin ich damit noch nicht. Wir hoffen, dass wir in einem Jahr jetzt hier nicht sitzen und von den 13 Spielern irgendwie maximal ein Starter rausgekommen ist. Das wäre eine Katastrophe. Drei sollten es dann schon mindestens sein bei so vielen Spielern. Und wenn es mehr werden, dann ist es umso besser. Aber 3 bis 4 sollten wir schon gefunden haben. Das ist so grob mein Abriss. Ja.
Ja, ja, ich finde gerade, ich meine, Downside mit Adrian ist so sehr interessant, weil es ich glaube, bei ganz vielen Leuten, und das, da ist Adrian ja gar nicht alleine, dass ich da jetzt irgendwie irgendwas aufbauen wollen würde, sondern ich glaube, wenn man von Caden Proctor nicht überzeugt ist oder warum auch immer man sagt, der wird nie auf oder nur mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit auf Tackle spielen, dann ist das halt, ich glaube, damit fällt dann schon viel. Und eine Frage tatsächlich, die ich mir noch nicht so ganz beantwortet habe, beziehungsweise ich habe da so meine Gedanken zu. Du hast es auch angesprochen, und zwar dieser Run of Blocking Tight Ends. Ist es nicht so, dass eventuell die Analysten over the board insgesamt vielleicht anders denken müssen, auch bei Tight Ends, die eher geblockt haben am College, weil offensichtlich das ein etwas größerer Punkt geworden ist in der NFL und so, dass solche Spieler eben früher gehen, als man es noch vor 2-3 Jahren, sage ich mal, gesehen hat. Also da bin ich, also ich habe einfach viel drüber nachgedacht und habe auch für mich noch keine Antwort gefunden, ob das jetzt so ein allgemeiner Trend ist und dass man einfach da sagen muss, dass das höher zu werten ist, weil die NFL sowas höher wertet. Wie würdest du das sehen, Thilo?
Ja, ich finde, ich würde deine Frage gleich mal ganz kurz zurückstellen, um nochmal den Punkt zum ersten Punkt zu machen. Ich weiß nicht, wer das Bonus-Q&A von Downset Talk gehört hat. Da habe ich tatsächlich versucht, dann mal mit Adrian nochmal so eine kleine Diskussion aufzumachen, die so ein bisschen im Sande verlaufen ist, weil denn da war die Meinung von ihm und Christoph, dass es mittlerweile in der neuen NFL auch okay ist, einen guten, sehr guten Guard Top 15 zu nehmen. Und in der Argumentation in der Hauptfolge war es, man hat mit Proctor vielleicht nur einen Guard an 12 genommen. Das passt für mich nicht zusammen, denn ich finde schon, da auf der einen Seite haben sie recht, also wenn Proctor ein sehr guter Guard ist, naja, dann nimm den an 12, das ist okay. da geht's mir eher, da geht's mir gar nicht um Proctor, sondern da, mir geht's da eher, dass ich halt einen Caleb Downs hätte nicht gehen lassen. So, das dazu, also Guard finde ich okay. Der muss kein Tackle sein, wenn der jetzt einen Quentin Nelson annähernd Niveau erreicht, so wollen wir gar nicht sprechen, das ist ja alles top, ne? Also, Guard ist eine wichtige Position und finde ich, wird immer so gerne unter den Tisch gekehrt, weil es halt auch nicht sexy ist, man kann es nicht schön scouten, man ist einfach keine fancy Position, Punkt. Und Blocking Tight End, das macht ja den, spannt ja den Bogen, ist das ja genauso. Also, wer guckt sich denn gerne irgendwie Blocking Tight Ends an? Das ist ja irgendwie, ne? Das ist nicht sexy, das ist nicht sexy, nicht fancy. Der Wert ist auch einfach oft nicht so messbar, muss man ganz ehrlich sagen. Also, alle Analytics-Tools, die man hat, die gehen in erster Linie auf Quarterbacks, dann kann man, hat man schon eine relativ Dichte an Receiver-Stats, die man filtern kann. Und dann wird es hinten raus schon immer ein bisschen dünner. Dann haben wir bei Corner relativ viel, Edge kann man noch was machen. Selbst bei Defensive Tackle wird es schon nicht mehr ganz so greifbar und bei O-Line wird es dann noch schwieriger und bei Blocking Tight End. So. Deswegen so ein Wert, wie ein so eine Position für ein System hat, das ist halt nicht greifbar und wenn es nicht wirklich greifbar ist, in Anführungsstrichen mathematisch, kann es ein Analyst auch nur schwieriger greifen. Das ist meine Tendenz daraus. Da ist einfach so, Theorie und Praxis beißt sich halt einfach, ne? Muss man ganz klar sagen. Die Frage ist, die man sich stellen muss, warum es diesen Run so früh gab und warum ihn alle jetzt mitgemacht haben, und ob der Wert von einem Blocking Tight End natürlich so exorbitant ist. Ob man hätte nicht auch sagen können, man nimmt halt einen anderen in einer vierten Runde, in einer fünften Runde, und nimmt da einen anderen Spieler. Das ist schwierig, das können wir aber auch gar nicht greifen. Wohin geht die Entwicklung? Das sehen wir in der NFL seit jetzt zumindest 2 Jahren. Es wird alles wieder runlastiger, es bewegt sich mehr zur Front und um die zu stärken, macht natürlich ein Blocking Tight End in Anführungsstrichen fast mehr Sinn, als wenn man da einen sechsten O-Liner hinstellt. Deswegen kann man das verstehen. Wahrscheinlich ist die Entwicklung in 2 Jahren, dass die Lines voll sind und es geht alles wieder zurück. Auf einmal sind Safeties wieder mehr gefragt. Das kann ja sein. Es ist ja immer eine Aktion-Reaktion-Spiel. Und ich bin gespannt, ob sich der Pick rechtfertigt und ob vor allen Dingen das, was der Eindruck so jetzt ist, dieses Blocking Tight End. Vielleicht ist es das ja gar nicht. Vielleicht ist es ja einfach doch ein, in Anführungsstrichen, vollwertiger Tight End. Die Rolle können wir ja noch nicht greifen. Der Pick war überraschend. Aber da würde ich ganz ehrlich sagen, Benefit of the Doubt bei dem Pick, ich lasse mich überraschen. Bei anderen sage ich das, sehe ich das so ein bisschen kritischer. Zum Beispiel ein Jacob Rodriguez. Ob der hätte sein müssen in der zweiten Runde, das weiß ich nicht. Da hätte ich vielleicht, Spieler ist okay, aber die Position, wir haben so viele Lücken, also da hätte ich mir tatsächlich dann, wenn man sich das Board anguckt, da hätte ich mir vielleicht dann einfach doch noch einen Corner gewünscht oder den Edge-Spieler, aber das ist vielleicht, weil ich auch mit einer doch anderen Erwartung an das Regime rangegangen bin im Draft, ne? Also so, das hätte ich nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch der größte Kritikpunkt, wenn man das so möchte, weil wir haben durchaus Spieler auch in den hinteren Runden mit flexiblen Positionsbeschreibungen gedraftet, wo, wenn man es negativ auslegt, viel Offball-Linebacker dabei sind und wir tatsächlich relativ wenig, sage ich mal, Edge angegangen sind und da die Premium-Position einfach angegangen sind. Das ist, glaube ich, tatsächlich was, wo man sagen kann, da hätte es eventuell durchaus mehr sein können und das ist im Prinzip das, was du ja willst, so auf den Premium-Positionen schon mal gesettelt sein. Das ist wünschenswert, das versucht man jetzt anders, anscheinend, offensichtlich, einfach weil man sagt, das sind die Spieler, die uns dann weiterhelfen. Ich bin gespannt, es gibt verschiedene Ansätze, jetzt haben wir den erstmal gewählt und ich finde es in sich halt, das ist zumindest etwas, wo ich sage, es ist halt in sich schlüssig und eine Sache muss ich auch sagen, es ist ja schon raus, da haben wir auch schon drüber gesprochen, glaube ich, letztes Mal, dass Caden Proctor Left Guard spielen wird diese Saison, also die O-Line steht quasi jetzt schon und Man kann darüber diskutieren, ob man die O-Line gut oder schlecht findet. Das ist sicherlich diskutabel. Ich denke, dass es eher dass eine Sleeper-O-Line sein kann, die wir dort haben. Aber Thilo, wie ist das von deiner Warte aus? Also diese Kommunikationsebene und dass jetzt halt schon klar steht, okay, der spielt Left Guard und dass die Dolphins offener und ich würde tatsächlich auch sagen klarer nach außen hin kommunizieren und auch O'Sullivan John Eric Sullivan, nicht O'Sullivan, einfach mehr in den Medien stattfindet, als es zum Beispiel in Chris Greer stattgefunden hat. Hast du da eine Meinung zu oder sagst du, das ist mir eigentlich relativ Latte, was die erzählen? Entscheidend ist auf dem Platz. Ich meine, das ist sowieso, aber man kann ja auch mal über das Auftreten sprechen.
Ja, man sollte über das Auftreten sprechen, denn ich finde immer so ein bisschen, man hat ganz oft diesen Tonus, dass da wird irgendwas erzählt in Pressekonferenzen, das ist sowieso alles Humbug gefühlt von vielen und keiner weiß, was wirklich damit gemeint ist. Das haben wir im Moment nicht. Im neuen Regime finde ich schon, die sprechen eine sehr klare Linie. Man hat ja auch damals, wenn wir damit zurückgehen, hat man ja ganz klar gesagt, jetzt weiß ich nicht mehr alle, Brewer, A-Chain und war es Patrick Paul? Wer war der Dritte?
Paul war dabei.
Dann waren es A-Chain und Brewer, bin ich der Meinung. Es war nämlich nicht Jalen Waddle, der genannt wurde als der Cornerstone.
Es gab tatsächlich, das hat Micho auch keine Ruhe gelassen. Es gibt tatsächlich zwei Interviews und in dem initialen Interview sind es 5 Spieler. Mhm. Da ist es A-Chain, das ist Brewer, Paul, Waddle und Brooks gewesen.
Ah, okay. Mhm.
Und dann gab es nochmal ein anderes Framing und da war Waddle nicht mehr mit dabei.
Ja, das habe ich nämlich in Erinnerung.
Genau.
Und da hört man, ich habe mir schon rausgehört, was für eine Linie man so fährt. Also ich glaube, die ganze Football-Bubble der Dolphins und auch so weiter war der Meinung, jetzt geht A-Chain halt auch, muss ja gehen, macht ja nur Sinn. Ob es das so ist, das steht auf einem anderen Blatt, aber man hat kommuniziert, A-Chain geht nicht, der ist nicht steht nicht auf dem Trade-Block und er ist auch nicht gegangen bisher. Das finde ich erstmal erfrischend, dass man da so ein bisschen auch nur das kommuniziert, was man kommunizieren will. Und was irgendwie Hand und Fuß hat. Das finde ich schon mal sympathisch. Und um deine Frage zu beantworten, ich finde es völlig in Ordnung, dass man sagt, man lässt Proctor auf Left Guard spielen. Denn warum sollte man Patrick Paul das Vertrauen entziehen? Gibt es für mich keine Begründung. Er geht in sein drittes Jahr, war im letzten Jahr die offensive positive Überraschung für mich. Da gab es jetzt auch nicht so viele offensiv gesehen. Wenn, dann war es Patrick Paul auf meiner Warte. Ja, korrigiert mich bitte.
Du hast ja vollkommen recht.
Ja.
Es spiegelt so ein bisschen die letzte Saison wieder, wenn man sagt, ja, da war halt der Second-Round-Player, der das erste Jahr gesessen hat. Das war die positive Überraschung.
Ja.
Das spiegelt einfach die letzte Saison wieder. Ja, du hast vollkommen recht.
Und der nächste in meiner Reihe wäre ein Tight End, der bei den Broncos rausgeflogen ist damals, nämlich Dulcic. So, ja. Das war auch eine positive Überraschung. Aber dann hört es halt, wie gesagt, leider auf. Und ich finde es gut, dass man da nicht sagt, wir entziehen ihm jetzt das Vertrauen. Wir sind zwar neu, aber du hast gut gespielt. Und jetzt kommt hier ein neuer Spieler, der findet seinen Weg erstmal auf Left Guard. Und dann gibt's vielleicht irgendwann mal ein Battle, wie auch immer. Ich meine, Paul hat ja in meiner ersten Saison, wenn ich mich recht erinnere, auch auf Left Guard Snaps bekommen. Vielleicht tauscht man irgendwann zurück, keine Ahnung. Aber jetzt ist es mal so kommuniziert, jetzt geht man so in die Trainingscamp rein und das finde ich gut. Also ich finde da eine klare Linie ganz gut. Savanea kann Right Guard spielen, dann wird das vielleicht auch was. Du hast schon gesagt, Sleeper Line. Ja, weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, wie viele Spiele Austin Jackson macht und dann wird's dünn, aber grundsätzlich kann man erstmal positiv, was die Line angeht, in die Saison gehen. Das finde ich schon. Und Kommunikation von einem Front Office finde ich an dem Stand, wo wir jetzt sind, bisher, ohne dass wirklich Druck auf dem Kessel ist, auch gut. So stelle ich mir das vor und das kann man und sollte man durchaus auch mal so loben. Ja.
Nice. Ja, und ich denke, wenn Austin Jackson ausfallen sollte, dann wird man Caden Proctor auf Right Tackle setzen. Ich denke, das ist vermutlich der Long-Term-Plan sowieso. Dann wird man halt sehen, was man da hat. Und dann weiß man zur kommenden Saison auch, was für Spieler man dann in der Line noch braucht. Aber dünn wird es danach auf jeden Fall, da hast du recht. Gut. So, da haben wir das auf jeden Fall soweit schon mal abgehakt. Da habt ihr jetzt da draußen von uns allen auch die Meinungen zum Draft und so weiter und so fort gehört. Und jetzt, ich lese euch erstmal die Spieler vor, die die Dolphins noch unter Vertrag genommen haben als sogenannte Undrafted Free Agents. Und dann werde ich Tobi auch mal einbinden. Nicht, dass Tobi denkt, oh, heute ist eine spannende Folge, dass ich so einen Live-Podcast
mache. Och du, ich habe die ersten 20 Minuten gut zugehört.
Genau, also, die Dolphins haben folgende Undrafted Free Agents unter Vertrag genommen. Center Jim Boniface, Tackle Kevin Klein, Quarterback Mark Gronowski, Running Back Anthony Hankerson, Running Back Livion Moss, Defensive Lineman Rene Conga, Defensive Lineman Khalil Saunders, Edge Defender Rodney McGraw, Edge Defender Mason Rhaegar, Wide Receiver Donovan McCulley, es war nur ein Wide Receiver und Safety Lewis Moore. Jetzt habe ich das nämlich so ein bisschen durcheinander gemacht, damit ich die Positionen beieinander habe. Ich habe aber niemanden vergessen. Es sind 11 Undraft, oder?
Du hast den zweiten Wide Receiver vergessen. Von hier, Romello Brinson von SMU haben wir noch.
Der ist hier nicht auf dieser Liste drauf.
Das ist dann das Problem der Liste und nicht deine.
Ja, das, da sieht man mal, wie das so ist. Aber ja, also, wie heißt der?
Romello Brinson von SMU.
Der steht nicht mal mehr auf der offiziellen Miami Dolphins-Seite drauf, in dem Artikel.
Haben die den schon wieder entlassen?
Würde ich auch sagen. Ich habe nämlich auch drei Listen hier auf und ich sehe ihn auch nirgends.
So nämlich.
Wie gesagt, dann ist meine Liste falsch.
So, jetzt hier, also dem Anker unterstellen, dass hier was nicht richtig ist. Also da kommen wir ja. Aber gut, ja, Tobi, über den Wide Receiver sprechen wir dann am besten nicht.
Aber besser nicht.
Über welche ein, zwei Spieler möchtest du denn sprechen?
Also ich habe mir tatsächlich 4 Spieler rausgesucht, über die, denen ich einigermaßen eventuell gute Chancen zutraue, vielleicht einen Roster-Spot zu machen. Das ist der Vorteil beim ersten, dass das einer von den Badgers ist. Da wirst du wahrscheinlich mehr zu sagen können zu Mason Rhaegar.
Ja.
Also da bist du ja Experte. Le'Veon Moss, Texas A&M. Hatte ich mir noch rausgeguckt. Die Personalie Lewis Moore, Safety Indiana, finde ich super spannend, den Spieler. Und ich sag Rene Conga. Jetzt Rene Conga oder wie auch immer heißt. Also kanadisch-kamerunische Wurzeln, Louisville, finde ich auch spannend, könnte tatsächlich auch einen Shot auf die 53 haben. Das sind so die 4, die ich habe. Ich habe jetzt den, wer ist der, Mark Gronowski,
meine ich? Mark Gronowski, ja.
Ja, den habe ich jetzt erstmal rausgelassen, aber wenn wir dann tatsächlich dann mit 3 Quarterbacks in die Rotation gehen wollen, hätte der natürlich auch wahrscheinlich eine Möglichkeit, da irgendwie mit reinzurutschen.
Gut, dann würde ich dir vorschlagen, du stellst einfach mal alle vor, bis auf Mason Rhaegar, also alle, die du genannt hast. Mason Rhaegar kann ich machen. Sehr gerne sogar, weil das ist.
Ich hätte es nicht anders haben wollen.
Und über Mark Gronowski kann ich auch nochmal sprechen im
Nachhinein. Ja, umso besser. Bei Lewis Moore komme ich wahrscheinlich mit seinem Lawsuit ein bisschen ins Schlittern. Das habe ich nicht so ganz verstanden, was oder wen der da jetzt und wie da so die Klage anhängig ist. Aber das ist so einer der Spieler, der die krasseste Prediction Range hatte, weil klar, er kommt vom College Champion, er hat da in der Defense gut einen abgerissen, jetzt gerade auch im letzten Jahr, aber einige hatten ihn sogar, Bleacher zum Beispiel, die hatten ihn, glaube ich, Ende dritte Runde oder so, so knapp bei 100. The Athletic, glaube ich, so bei 200 irgendwas. Und bei PFF war er bei 300 oder so. Also das war schon, als ich mir das angeguckt habe, eine riesen Range. Generell, kurze Arme, super schmächtig, nicht sonderlich groß. Aber bei Indiana ganz viel Awareness, ganz viel Ballskills, Auge, Verständnis fürs Spiel, und da musst du dann gucken, inwieweit so seine körperlichen Nachteile, die er hat, inwieweit man das in irgendeiner Art und Weise hinbekommt, dass er eventuell das Ganze auf einem gewissen NFL-Niveau hinbekommt. Also da bin ich mir auch echt nicht sicher, aber ich finde, es ist mit der spannendste UDFA, den wir haben, denn wie gesagt, aktiver Teil bei Indiana und mit ein Grund, weswegen die die College Championship gewonnen haben. Und da müssen wir gucken, was Heffley und gerade auch DC Sean Duggan mit ihm machen und ob sie ihn so weit hingebogen bekommen, dass der vielleicht NFL-Niveau bekommt. Also, ne, da ist dann Körperlichkeit versus Spielverständnis. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht oder wie du das siehst, aber den finde ich echt super spannend.
Ich gehe ja, dazwischen. Darf ich? Ganz kurz?
Natürlich.
Weil, genau, ich hatte auch zwei Spieler. Louis Moore davon ist für mich der Top-Kandidat für den Kaderplatz. Aus zwei Gründen. Einmal, ich sehe ihn persönlich als Free Safety bei uns. Und da haben wir Stand jetzt, wüsste ich nicht, wer das starten soll. Das kann er. Ich habe ihn ganz oft in Mocks vor dem Draft bei uns auch mal in der siebten Runde erwischt, auch mal Ende der sechsten irgendwie, beziehungsweise Mitte der sechsten. Also ich habe den ein bisschen verfolgt im Draft-Prozess, und der war ja auf dem Consensus-Board manchmal so um die 180, 200 rum. Also da glaube ich, da hat man jemanden, der Potenzial hat, gerade bei uns in unserer Situation wirklich den Kader zu schaffen und dann vielleicht auch mehr. Und zu deiner Anfangsfrage, also so wie weit ich das verstanden habe mit dieser Klage, die da passiert ist, ging es darum, dass er in Texas in einem Junior College gespielt hat, ein Jahr lang, ist dann nach Indiana gegangen und die NCAA hat gesagt, ich muss gleich nochmal nachgucken, ob es so stimmt, hat irgendwie gesagt, dass dieses Jahr zählt. Er hat gesagt, das zählt aber nicht, er will weiterspielen und hat dann diese 5-Jahres-Frist, die man eigentlich nur im College spielen darf, überschritten. Also aus seiner Sicht nein, aus NCAA schon. Und da ging es dann um, naja, um Einnahmen, um im Prinzip Geld, pipapo. Ich weiß nicht, ob das so habe ich es verstanden, so habe ich es in Erinnerung. Ist jetzt keiner, der irgendwie besoffene Autorennen macht, da geht es um andere Dinge. Ist ja vielleicht für die Einordnung auch ganz wichtig. Ja.
Das ja, genau. Er ist halt schon 25, das muss man dazu natürlich auch sagen. Ne? Also ja. Gehört schon zu den Älteren der Draft-Class, das auf jeden Fall.
Ja, wobei sich das tatsächlich, wenn man sich unsere UDFA-Class anguckt, da ist schon relativ, also natürlich haben wir da auch ein, zwei Jüngere dabei, aber der Durchschnitt ist schon bei über 23. Und das ist schon relativ, also das ist schon eher älter und so, aber solche Spieler, du hast halt immer irgendwelche Sachen, warum Spieler fallen. So, da kommen wir gleich auch nochmal zu, ganz gewiss. Und manche Spieler sind halt einfach auch schon älter. Und Louis Moore ist tatsächlich der älteste Spieler bei uns in der UDFA. Und das ist halt auch ein Grund, warum er wahrscheinlich am Ende nicht gegangen ist, weil du am Ende sagst, ja, entweder hole ich mir einen, wo ich nochmal versuche, das könnte ein solider Rotational Player sein von Anfang an, aber der hat halt nur einen Vertrag so ungefähr. Und nach dem Rookie ist er quasi schon, muss er überlegen, ist er jetzt schon zu alt oder nicht? Und das sind halt so Sachen, die bei solchen Spielern dann einfach eine Rolle spielen, warum die dann eben undrafted gehen und nicht in der 6., 7. Runde noch genommen werden. Das ist einfach eine Frage der Einstellung, was man zum Beispiel da vielleicht nochmal für euch auch da draußen an Einschätzung bei den Dolphins, weil da gibt es keine direkte Antwort bei dem Dolphins Draft drauf, aber wenn man guckt, gerade die Johnson und Proctor sind beides die jüngsten Prospects, die wir, glaube ich, gedraftet haben. Und das zeigt einfach, wo, dass man sagt, okay, wenn Spieler, die wir hoch draften, das sind auch eher junge Spieler. Im weiteren Verlauf des Draftes ist das dann so ein bisschen verwässert. Aber gerade in den ersten Runden sieht man immer, in welche Richtung so ein Regime halt geht. Das zu der Altersdiskussion würde ich da ganz gerne einfach nochmal angebracht haben. Gut, Tobi.
Dann nächster?
Gerne mit deinem nächsten.
Ja, natürlich gehe ich den Texas-Weg weiter. das hat auch bei den UDFAs tatsächlich dann, davor haben wir nicht Halt gemacht. Running Back Le'Veon Moss von Texas A&M. Der hat eine nicht ganz so krasse Range auf den diversen Boards, aber der bewegt sich auch so zwischen 150 und 250. Im Mittel war der bei um 200. In den letzten beiden Jahren diverse Verletzungen gehabt, was sicherlich eine Rolle spielen könnte. Positiv, ehemaliger Highschool-Sprinter und Mörderexplosivität und Antrittsschnelligkeit. Leider auch der kurze Arme, schmächtiger Körperbau. Auch da muss man gucken, inwieweit man da draufpacken kann, dass er einen Körper sich draufzieht, ohne an Geschwindigkeit zu verlieren, dass das für die NFL ausreicht. Und ich denke, da sind einige Fragezeichen, die man beantworten muss, damit er vielleicht so in der 2., 3. Running Back-Reihe dann vielleicht das Roster packt. Konstanz ist ein anderes Thema bei ihm. Also er hat sicherlich, das hat man auch bei den Tapes gemerkt, er hat so einzelne Flashes, also die Highlight-Tapes sehen wesentlich besser aus als das, was man bei Texas A&M so generell von ihm gesehen hat, so in den Spielen. Wenn man da Konstanz reinbekommt und wenn man da, wie gesagt, den Körper noch einigermaßen so entwickelt, dann kann das durchaus auch ein NFL-Running Back werden, würde ich sagen.
Ja, meinst du, dass der bei uns im Backfield eine Chance bekommt oder lebt er von seinem Namen?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn wir mit 4 Running Backs gehen, also über die ersten 3 müssen wir nicht reden. Achan, Ollie Gordon und ach Gott, wie heißt er denn jetzt nochmal? Jalen Wright. Wie heißt er denn jetzt nochmal? Namen vergessen.
Mr. Wright.
Ja, genau. Ne? Also über die müssen wir nicht reden. Und wenn wir dann noch einen vierten mitnehmen würden, dann hätte er, denke ich, da einigermaßen vernünftige Chancen. Du hast den Namen angesprochen. Spielt sicherlich eine Rolle, aber weiß ich nicht. Also ich hoffe nicht, dass es nur der Name war.
Na ja, gut, am Endeffekt ist es ein UDFA. Genau. Thilo, hast du noch was?
Zu dem Spieler? Nein. Also ich glaube tatsächlich, Running Back, das ist leider zu viel Stochern und nur ein dummes Bauchgefühl, aber ich glaube, wir gehen mit 3 Running Backs in die Saison, die anderen landen dann auf Practice Squad und dann geht das rein, raus, hoch, runter, wer da, das ist halt, ne, da glaube ich, ich könnte mir nicht vorstellen, dass wir da einen Kaderplatz für investieren, deswegen habe ich mich mit Running Back erstmal nicht so, ich glaube, Gordon, Wright und Achane werden sein, die werden den Roster schaffen und dann der Rest ist so viel Glaskugel, Kaffeesatz, da sehe ich, glaube ich, keine realistische Prognose.
Ja, da gehe ich mit. Gut, dann würde ich jetzt einfach mal frecherweise übernehmen, weil wir gehen zu den Badgers nach Wisconsin und da hatten wir schon mal so ein Outside Linebacker, ja, der hat uns allen viel Spaß gemacht. Aber es ist, also Mason Rager ist jetzt kein so krasses, also kein so Prospekt, wie es Andrew van Ginkel war. Das auf keinen Fall. Er hat auch 5 Jahre bei Louisville gespielt und hat jetzt ist in der letzten Saison zu Wisconsin getransfert. Thema war da, spielt er überhaupt? Und er hatte eigentlich bei Louisville auch quasi schon seine Karriere mehr oder weniger beendet. Auch da kennen sich die Dolphins ja mit Jalen Phillips auch, mit einem Spieler, der schon mal seine Karriere beendet hat. Aber er hatte eine Verletzung im rechten Knie und er hat sich deswegen nach der 2023er Saison, wo er gestartet ist, das war 2022, hatte er 7 Sacks, 2023 6, genauso wie letztes Jahr 5 Sacks, 2022 hatte er 1 Sack und dann war das einfach so ein leichter Breakout, den er auch hatte, 23. Und dann hat aber die Operation zu einer Knocheninfektion geführt und hat das Ganze, also es gab Komplikationen. Und diese Knocheninfektion war eben eine davon. Deswegen konnte er 2024 überhaupt nicht spielen. Dadurch hat er auch Stressfrakturen bekommen im rechten Bein. Also das ist halt nicht gut. Und dadurch wurde er im Februar 2025 nochmal operiert. So, deswegen konnte er zum Beispiel im Spring Practice nicht teilnehmen. Ich hatte ihn tatsächlich auch überhaupt nicht auf dem Schirm, muss ich gestehen, bei den Badgers. Aber er hat sich zum Starter entwickelt, hatte am Ende der Saison 5 Sacks, eine Pass Deflection. Er ist 23, er spielt mit 24 Jahren, 6'5 groß, 251 Pfund schwer. Er ist im The Beast mit einer Grade 5. bis 6. Runde. Unser Freund Jan Wegwert hat ihn in seinem Artikel tatsächlich vom Tape her ein 4-Runden-Grade gegeben, aber bei ihm ist einfach wirklich die Verletzungshistorie das Thema und wie entwickelt er sich jetzt weiter und gibt es langfristige Schäden in diesem Knie. Das ist so das größte Thema. Ansonsten hat er zwar Moves, aber er hat dann ist manchmal nicht so sauber und hauptsächlich ist es auch, wenn er quasi mit seinen Armen wischen kann, also irgendwie so ein Club-Move oder wenn er so einen Swim-Move macht, das geht, das ist richtig nice, aber der Rest ist, da ist schon so ein bisschen schwierig und er ist aber auch, und da kommt wieder sowas zum Tragen, was wir in den letzten Wochen auch immer wieder beschrieben haben, und zwar, dass er sehr kompetitiven Charakter hat und aber auch eine positive Energie. Also es ist nicht so, dass er dann, wenn er irgendwie im Training verliert, ein paar Reps, dass er dann irgendwie so, dass es sauer aufstößt, sondern dass er trotzdem dranbleibt und auch seine Mitspieler versucht, besser zu machen, die positiv influenced und solche Geschichten. Und insgesamt, wie gesagt, er hat Instincts, er hat halt nicht die Production, und das muss man sagen, er war 6 Jahre am College, er hat in 6 Jahren 13 Sacks gehabt, 22,5 Tackles for Loss, 4 Forced Fumbles, 4 Pass Deflections. Das sind keine krassen Zahlen und das muss man im Hinterkopf behalten. Ich bin gespannt, weil es ist halt, das ist tatsächlich ein Edge-Defender. Also das ist ein klassischer Edge in der Viererfront und da kann ich mir vorstellen, dass er den Kader schafft, weil wir auf Edge einfach nicht so krass gut aufgestellt sind in der Tiefe. Und ich glaube, dass es da einfach viele, viele Battle geben wird. Und ich denke, dass er einer von denen sein wird, die sich dort um einen Platz bemühen. Und dadurch, dass er eben diese Verletzungshistorie hatte und wenn man jetzt sieht im Rookie-Camp und dann im ersten und dann auch in den nächsten Rookie-Camps sieht, dass das verletzungshistorisch ist, dass ihn das jetzt nicht irgendwo beeinflusst oder behindert, dann sehe ich da durchaus einen Spieler, der in der Rotation eine gute Rolle einnehmen kann. Und ich meine, das können wir halt, also das kann man nachher mal überlegen. ich habe das mal so grob runtergebrochen in meinem Kopf. Im Prinzip, wenn ich 11 Spieler habe und ungefähr 1000 Snaps, dann sind es 11.000 Snaps, die gespielt werden. Ja, also von der kompletten Defense. Und da muss man mal überlegen, wie wurden die Snaps letztes Jahr verteilt, wer hat wie viel gespielt. Und dann sehe ich solche Spieler eben, die können schon durchaus 200, 300 Snaps bekommen, wenn es denn passt. Also wenn er sich wieder verletzt, dann müssen wir nicht drüber reden. Aber wenn er weiter dranbleibt, dann ist das durchaus ein Spieler, der, wo ich ziemlich, ziemlich gespannt bin, was er erreichen kann. Und das würde ich ihm auch wünschen. Also das ist halt schon auch krass Pech, ne? Wenn du hast schon so eine Knieverletzung und dann hast du so eine, kannst du über ein Jahr nicht spielen, wegen einer Knocheninfektion und solchen Sachen. Das ist halt immer ziemlich, ziemlich bescheiden. Es ist halt wirklich ein Spieler für die Rotation. Also es ist auch kein Three-Down-Edge. Also den, wenn der jetzt gegen den Lauf ist, einfach nicht so stark. Das könnte man durchaus auch nochmal sagen. Aber er hat auch zum Beispiel beim East-West Shrine Bowl da auf sich aufmerksam gemacht und war auch dort defensiver MVP. Und ich glaube, der Shrine Bowl war eines der wichtigen Sachen für die Dolphins bei der Undrafted Free Agent Klasse. Aber dazu später dann nochmal mehr. Gibt es da von euch beiden etwas, was ihr noch hinzufügen wollt oder wo ihr sagt, ja, nee, der wird bestimmt nichts schaffen oder der wird auf jeden Fall den Kader schaffen?
Ich glaube, ich würde es mir nicht anmaßen, eine Analyse von einem Badger-Spieler bei dir irgendwie zu kritisieren. Von daher, vielen Dank.
Ja, er kriegt ja relativ, also jetzt im Vorfeld kriegt er relativ viel Hype ab und er ist ja auf den diversen UDFA-Listen, die es dann im Vorfeld immer gibt. Wärst du der Beste oder wer gehört zu den Besten der nicht gedrafteten Spieler? Da kriegt er ja schon viel an auch an Reputationen mit. Von daher, ich bin auch tatsächlich gespannt und danke für deine sehr ausführliche Analyse, die ich glaube nicht, dass man die an anderer Stelle schon mal so finden konnte. Da ist es immer von Vorteil, dass du bei den Badgers relativ gut informiert bist. Von daher.
Hat dann doch. Ich meine, das muss man auch sagen. Die Badgers sind letzte Saison halt. Ey, das ist also. Das war kein, das hat nicht viel Spaß gemacht mit den Badgers. Die sind 2-7 gegangen, 4-8 overall. Also, das war letzte Saison, hat schon Spaß gemacht. Dolphins abgeschmiert, Badgers abgeschmiert. Ey. Aber das war so eine Feel-Good-Story einfach auch. Ne? So ein Spieler, der ewig verletzt war, jetzt ist er nochmal getransfert. Auch ein smarter, junger Mann einfach. Und es war schön zu sehen, dass der zumindest ein bisschen auf sich aufmerksam machen konnte. Und natürlich finde ich es umso cooler, dass hoffentlich die Geschichte da mal uns positiv weitergeht.
Für mich ist es so ein bisschen nach meinen Vibes, geht gar nicht um den Spieler, sondern nur, dass man so liest und wie man es einordnet. Mittlerweile ist es für mich der Mo Kamara des Draftes. Also vor zwei Jahren, ist es zwei Jahre her, bei Mohamed Kamara waren wir auch alle so excited und gesagt, ja, ich glaube, es war fünfte Runde damals, ne, boah, könnte Stil werden und ein bisschen Rotation und wird und zwei Jahre davor war es ein Channing Tindall auf Linebacker, wo man gesagt hat, boah, und ja, Pustekuchen.
Ja, also ich sag mal, bei Kamara war halt auch, also ich glaube auch Kamara war halt, wenn überhaupt, ein Situational Pass Rusher. Und das war ja ein reiner Speed Pass Rusher. Der hatte auch überhaupt, also wenn ich die beiden jetzt miteinander vergleiche, dann hat Rager definitiv nicht den Speed. Aber er hat definitiv bessere Moves und ist auch ein bisschen, also von der Kraft her besser. Und da, also von dem Prospect ist er, ich würde ihn tatsächlich auf eine Stufe stellen, aber aufgrund der krassen Verletzungshistorie ist er halt bei vielen einfach rausgefallen. Oder ja, offensichtlich bei der ganzen NFL rausgefallen. Und genau, also das ist halt wirklich am Ende die Frage, passt das? Und wen setzen wir denn auf Edge überhaupt ein? Das ist ja auch so ein bisschen die Frage bei unserem Roster aktuell. Da können wir dann in den kommenden Wochen auch gerne mal drauf eingehen. So eine Spieler-by-Spieler-Analyse hätte ich fast gesagt. Aber wer spielt denn überhaupt auf Edge? Wer spielt auf Linebacker? Oder gibt es da Hybride? Wie kann man sich vorstellen, dass die Defense von Halfley aussieht? Weil wenn so ein bisschen, jetzt finde ich, was man schon mal sagen kann, wir haben jetzt einige Spieler gedraftet, die durchaus in der Lage sind, so Halbpositionen zu spielen, würde ich sagen. Also mal in der Box oder mal an der Line, aber halt nicht dauerhaft da oder nicht dauerhaft da, was uns so ein bisschen mehr Flexibilität gibt. Das wäre bei Rager zum Beispiel jetzt überhaupt kein Thema. Also das ist wirklich einer, den würde ich bringen, wenn jetzt das erste Play, ich sag mal, irgendwie negative war, also wir entweder einen Sack gemacht haben oder einen Incomplete Pass, zweiter und long, zweiter 10 oder länger, da kannst du ihn bringen. Oder wenn das jetzt irgendwie dritter und 8 oder so, dritter und 7, dritter und 5 ist schon wieder so, da kannst du laufen, aber so würde ich das beschreiben, wo ich ihn einsetzen würde. Also das ist tatsächlich, vielleicht liege ich da falsch, aber das ist zumindest sein Weg, wie er Spielzeit in der NFL bekommen kann. Andere Möglichkeiten sehe ich da für ihn nicht. Das war bei Camara zumindest noch so ein bisschen anders, aber das war der Draft. Ne? Da ist halt manchmal Spieler dabei, die man nicht so entwickeln kann, wie man sich das leider wünscht. Das stimmt schon. Tobi?
Ja?
Wen hast du denn noch auf deiner Liste?
Also ich könnte noch spontan ein bisschen was zu Herrn Konga erzählen.
Das macht doch mal sehr, sehr gerne.
Das ist allerdings dann nicht mehr ganz so viel. Also ich habe ja schon erwähnt, dass er kanadisch-kamerunische Wurzeln hat, dass er bei Louisville zusammen in einem Team mit Chris Bell gespielt hat. Im Vorfeld des Drafts hatte er tatsächlich einige Besuche. Ich glaube, in Dallas war er, in Kansas City und in Miami im Vorfeld. War in der Regel so sechste, siebte Runde immer predicted. Er war erst bei Rutgers und er hat so eine gewisse Entwicklung durchgemacht. Er ist jetzt nicht so der Übermensch auf Defensive Tackle, also ist relativ leicht. Auch er hat kleine Hände und ist ein bisschen anders heißt. Er hat aber eine sehr ausgeprägte Athletik und Schnelligkeit. Also ich meine, er läuft die 40, ich glaube, in unter 4,8 Sekunden. Er hat bei diesen ganzen Hoch- und Weitsprung Gedöns Übungen relativ gut abgeschnitten. Ihm fehlt aber Masse und ihm fehlt Kraft und von daher, gerade auf Defensive Tackle ist es, denke ich, ein deutlicher Nachteil und ich bin mir nicht sicher, ob er das dann in den Monaten, die er jetzt noch hat, entwickeln kann. Von daher, es ist möglich, dass man ihn entwickelt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das wirklich schafft, weil der braucht tatsächlich noch reichlich an Development und an Entwicklung, was sich einige offensichtlich nicht zugetraut haben, weswegen sie die Hände von ihm gelassen haben. Für die UDFAs ist er okay. Vielleicht nimmt man ihn auch mit ins Practice Squad und versucht, dieses Projekt dann über einen gewissen Zeitraum zu entwickeln. Geringe Chancen, low risk, aber vielleicht dann mit einem gewissen Reward, den man da rausziehen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob die Dolphins das schaffen, ehrlich gesagt, aber ich habe ihn mal mit auf die Liste gesetzt.
Ja gut, ich würde sagen, low risk, weil das ist ein undrafted free agent.
Ja, genau, deswegen.
Tatsächlich, also nur um euch da abzuhören, zum Beispiel Dane Brugler war relativ hoch bei ihm, relativ, weil 5. bis 6. Runde. Er ist ein six-year Player, also er hat 6 Jahre am College verbracht. Das ist schon sehr, sehr viel. Er wird im November 24, also da im mittleren Alter für einen Rookie, 6'4 groß, 298 Pfund gewogen. Er hat vermutlich ein bisschen weniger Masse gespielt. So, das ist das, was ich sagen wollte.
Ja.
Super interessanter Spieler. Also er hat mit 13 erst angefangen und hat Defensive Back und Running Back als erstes gespielt. Und das Witzige ist, in der Secondary School hat er dann Running Back, Defensive End und Kicker gespielt. Und als Senior an der Secondary School hat er 15 Rushing Touchdowns, 4 Receiving und 2 Passing Touchdowns gehabt und war der League Defensive MVP. Also absurd. Also, ne, so, der hat 21 offensive Touchdowns und ist gleichzeitig Defensive MVP geworden. Super crazy. Genau, der hat 4 Jahre bei Rutgers gespielt, 2 Jahre dann bei Louisville, wo er dann auch Starter geworden ist in seinem ersten Jahr und hat dann im letzten Jahr gestartet. Also ist auch da, der hat die Hände sind stark, also er bringt gut Power rein. Er ist halt überhaupt nicht konsistent in seiner Leistung. Also es ist, manchmal hat er Plays, wo man denkt, wo kommt das denn auf einmal her? Und dann siehst du den Rest des Spiels einfach nicht mehr. Und das ist, der hat wirklich ein krasses Potenzial in sich, aber er hat es bis jetzt nicht gezeigt. Und das ist im Prinzip, gerade bei Spielern, die so lange am College sind, ist das haben wir, bei Rager ist es die gleiche Diskussion übrigens. Das ist ein Spieler, der sehr, sehr lange am College gewesen ist und hat da aber da nicht wirklich viel produziert. Was dieses Jahr, also jetzt in seinem letzten Jahr, aber positiv ausgefallen ist. Und er hatte in seiner ganzen Karriere 7 Pässe an der Line abgefangen, also so runtergeschlagen. 5 Stück davon im letzten Jahr. Und er hat auch mit 34-Inch Arm eine wirklich gute Armlänge. Also das ist wirklich, wirklich krass. Und Tobi, du hast es schon gesagt, die Werte waren insane. Der hat einen Cone von 7,03. Das ist schon schnell. Der macht das mit 300 Pfund. Das ist fast so beeindruckend wie Caden Proctor. Es ist schon crazy. Und das sind eben die Dartpfeile, die man sich dann so nimmt. Also auch ein Spieler, wo ich gespannt bin. Ich kann es mir kaum vorstellen, dass wir in der Defensive-Tackle-Rotation groß Bewegungen sehen werden, weil wir eben da mit Grant, mit Sealer, mit Biggers und mit
Phillips,
danke, eben 4 Spieler schon haben, wo ich sage, das ist schon eine gesetzte Rotation. Wenn er es schafft, sich da Snaps zu sichern, dann krass. Also da, ich glaube da nicht dran, einfach weil wir da relativ gut gesettelt sind. Eventuell jemand, wo man sagt, vielleicht im zweiten Jahr, je nachdem was mit Sealer nächstes Jahr, weil Sealer wird ja auch nicht jünger, der ist ja schon relativ alt. Defensive Tackle haben immer noch so 1-2 Jahre mehr im Köcher, würde ich sagen. Aber da muss man dann gucken und dass man da versucht, jemanden aufzubauen, der eben ein gewisses Profil hat, kann ich verstehen. Schauen wir mal, ob da wirklich was von kommt oder ob da eben nichts kommt. Ja, muss man sehen. Und ja, genau. Aber es ist ein sicherlich sehr interessanter, also nicht nur, es ist ein sehr, sehr interessanter Spieler. Gut. Dann bin ich schon dran, was?
Ja, das waren so die vier, die ich mir rausgeschrieben hatte. Du wolltest ja noch was über Mark Gronowski erzählen.
Mark Gronowski, ein crazy, crazy man, ist ans College gekommen. Als Walk-on, glaube ich sogar. Er war ein Non-Star-Recruit. Der war nicht mal mehr gerankt bei 24/7 Sports Composite. Das ist so eine, sagt jetzt wahrscheinlich nicht vielen was, aber geht mal auf die Seite 247 Sports Composite, also C-O-M-P-O-S-I-T-E. Da kriegt man, also es ist quasi der Draft für den College. Also da sind die Recruits und da sieht man, welche Five-Star-Recruits, solche Sachen sieht man da. Und er hat halt er war nicht mal mehr gerankt von denen. Das ist schon krass. Und erstmal hat er halt bei South Dakota und war direkt Starter, also bei South Dakota State. Ist dann zu Iowa getransfert, hat sich verletzt, linkes Knie, ist dann zurück nach South Dakota State, hat er 3 Jahre gespielt und ist dann nochmal wieder zurück zu Iowa und war auch Starting Quarterback. Also bis auf die verletzte Saison, 5 Jahre lang Starting Quarterback, hat 68 Starts, also das ist schon einiges. Und East-West Shrine Bowl, er war offensiver MVP. Also wir haben sowohl den defensiven als auch den offensiven MVP des West Shrine Bowls geholt. Zum Alter, er wird im Oktober 25, also etwas auf der älteren Seite, Quarterback, gut, 6'2 Fuß groß, 226 Pfund schwer. Und die Zahlen sind nicht so beeindruckend. Ne? Der hat 68 Starts, hat in 68 Starts im Prinzip nur 12.000 Yards geworfen, 27 Interceptions bei 103 Touchdowns, was ziemlich crazy ist, oder was crazy will ich gar nicht sagen. Es ist schon, dass man sieht dann, warum oder was die Dolphins eventuell an ihm haben könnten. Mark Gronowski war der Spieler mit den meisten Rushing Touchdowns in der Big Ten letztes Jahr. Und er ist Quarterback. Ja, er hat 16 Rushing Touchdowns. Er hat 120 Rushing Attempts gehabt für 609 Yards, 16 Touchdowns. An der Downside, er hat in den 5 Jahren als Starter 21 Fumble gehabt, letztes Jahr 5. Also das ist schon ein bisschen zu viel des Guten. Und das ist das, wo er wirklich, wirklich heraussticht. Er ist jetzt gar nicht so unbedingt mega der schlechte Passer, aber der ist halt nicht genau. Und der ist, also das ist halt dann irgendwo der Trade-off, weil wenn du so einen Spieler hast, ich habe das Gefühl, den kann man mal so 1-2 Snaps geben als Crazy Package. Und ich weiß nicht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er, wie hieß denn noch der Quarterback bei den Saints, der alles gemacht hat.
Taysom
Hill. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass Mark Gronowski Taysom Hill 2.0 wird. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass er auf einmal im Special Teams auftaucht. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Der hat zwar nicht diesen High-End-Speed, ja, der ist eine 40 Yard, der ist ja mit 4.71 gelaufen. Das ist jetzt nichts. Oh mein Gott. Ja, aber der ist unheimlich sneaky, also der kann die Leute schon durchaus mal aussteigen lassen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der auch im Special Teams eine Rolle spielen kann. Ich kann mir vorstellen, dass der eventuell auch, ich sag mal, Wildcat, solche Sachen könnte man mit ihm machen. Ich kann mir vorstellen, dass man den eine Route laufen lässt. So, also ich kann mir sehr, sehr viel vorstellen bei ihm. Und er hat auch einen Big Ten-Rekord aufgestellt, weil er einen Touchdown in 10 Spielen in Folge geschafft hat. Das ist ein Big Ten-Rekord gewesen. Und dazu kommt halt, dass er halt ja, Iowa ist jetzt auch nicht so die krass, also Iowa ist schon kein schlechtes College, aber es ist jetzt kein College, was für irgendwie krasses Quarterback-Play bekannt ist. Er hat da auch die meisten Rushing Yards in einer Saison und die meisten Touchdowns mit 16 aufgelegt. Also das, er hat krass viel geschafft. Und wenn wir bei Rekorden sind, und deswegen meine ich halt auch, ich hatte es gerade noch nicht in dem einen Tab offen, den ich offen hatte, ich habe es jetzt aber wiedergefunden. Er hat im Spiel 2025 gegen USC hatte er einen Passing-Touchdown. Gut, er ist Quarterback. Er hatte einen Rushing-Touchdown. Okay, ihr habt gehört, wie viele Rushing-Touchdowns er gemacht hat. Er hatte aber auch in dem gleichen Spiel einen Receiving-Touchdown. Also, das ist halt... das macht, guckt euch den an, das macht super Fun, den sich anzugucken. Aber es, man sieht auch, dass es kein Starting Quarterback in der NFL sein wird. Also, okay, wenn er das wird, dann tut es mir an der Stelle leid, aber na, aber es macht so viel Bock. Und das wäre so ein Spieler, wo ich sage, das wäre halt so ein Player to watch, so fun-mäßig, so, den listest du als Quarterback, kannst ihn quasi irgendwie mitziehen. Und dann kannst du ihn trotzdem irgendwie super divers einsetzen. Und wie gesagt, er hat seine Probleme mit dem Fumblen. Das ist durchaus Thema und er ist super inakkurat, finde ich zumindest als Passer selber. Er scrambelt halt gerne und dann ist es halt manchmal so ein bisschen wild. Und ja, manchmal könnte er auch lieber ins Aus gehen, anstatt nochmal den Hit zu nehmen. Das hat so ein bisschen New York Giants Vibes, sage ich mal. Aber ja, insgesamt, also ein geiler Spieler. Also es ist halt, solche Spieler machen dann halt irgendwo, so wenn man sich die dann im Nachhinein mal anguckt, macht es einfach super viel Spaß, sich die anzuschauen. Weil das ist manchmal so, what the hell passiert da gerade? Und ist einfach auch ein Spieler, der von NFL-Scouts als hyperintelligent und das, da habe ich mir manchmal in Frage gestellt bei den Hits, die er genommen hat. Aber also, er ist a people person und er ist really comfortable in his own skin. Das sieht man auch, also das sieht man auch auf Tape, dass er durchaus von sich selbst überzeugt ist. Und 68 Career Starts, 58-10 ist der Rekord. 13-2 in der FCS Postseason. Also das Er hat halt viel gewonnen. Er hat dann in South Dakota State in der FCS gespielt. Das ist jetzt nicht krass. Bei Iowa ist 9-4 gegangen. Auch gut in der Big Ten. Die beste Division im College Football. Das ist schon gut. Er war halt der Quarterback. Das kann man jetzt so und so sehen. Aber ja, also, dass der jetzt consistent Passer in der NFL wird, das sehe ich definitiv nicht. Also, da, ja. Das glaube ich nicht. Er hat halt die Tools, aber ja, das ist eher ein Fun-to-Watch-Player. Also nicht. Also, ja, weil, wie gesagt, guckt euch ihn super gerne an. Ich bin da. Also, ja,
definitiv.
Ich finde ihn cool. Genau. Gibt es sonst noch einen Spieler, über den ihr unbedingt sprechen wollt?
Also meine zwei haben wir ausführlich besprochen und beim restlichen bin ich so skeptisch, wie man bei einer UDFA-Klasse skeptisch sein kann. Vielleicht auch sollte. Von daher, also ich finde die Klasse dieses Jahr wieder mal spannend. Das haben so alle Klassen irgendwie an sich. Man findet immer was Positives und Spieler, wo man eine Geschichte drum drehen kann, das haben wir dieses Jahr auch. Für mich ist es wirklich Luis Moore, da hoffe ich tatsächlich, dass wir da jemanden haben, dass das unser, in Anführungsstrichen, 14. Pick ist. Und ansonsten René Conga habt ihr für mich relativ ausführlich besprochen, hätte ich auch nur noch ergänzen können, das wäre für mich der zweite gewesen, wo ich sage, das kann ich mir vorstellen, dass der wirklich einen Kaderplatz schafft. Und beim Rest, boah, lass uns überraschen. Es wird spannend. Ja.
Ja, eine Sache, die vielleicht für euch da draußen noch interessant sein dürfte. Es gibt einen Analysten, und zwar Thor Nystrom, Norweger, meine ich. Der hat einen Substack, da muss man tatsächlich für bezahlen. Ich habe es jetzt nicht, aber ich habe mir die ein oder andere Info eben in Artikeln geholt. Der rankt immer die UDFA-Klassen. Letztes Jahr waren die Dolphins tatsächlich auf Platz 1. Vor dem, also ich meine, da war halt gerade Andrew Armstrong zum Beispiel einer der Spieler, der bei, wo er sehr hoch war. Theo Weiss Jr. war auch sehr hoch. Da waren die Dolphins tatsächlich auf Platz 1 in der ganzen NFL. Dieses Jahr haben wir es nicht ganz geschafft. Wir sind auf Platz 2 hinter den New Orleans Saints gelandet. Aber das spricht eigentlich auch dafür, dass diese UDFA-Klasse wieder wirklich, also zumindest das Potenzial hat, ein paar Roster-Player, und darüber sprechen wir hier, ja, also es sind Roster-Player, wenn das positiv ist, sind es Spieler, die den Roster auffüllen. Und wenn wir da wirklich wieder Starter rausbekommen, das haben die Dolphins in den letzten Jahren immer wieder auch legitime Starter hervorgebracht. Da bin ich gespannt, was jetzt in dieser Klasse mit dabei sein wird. Aber auch da ist, ich denke, ist die Bewertung einfacher als von unserer richtigen Draft, also richtig in Anführungsstrichen, Draft-Class. Und dann müssen wir eben mal schauen, wie das so ist. Genau, das soll es dann mehr oder weniger tatsächlich gewesen sein zu der Undrafted Free Agent-Klasse.
Ja, also die Baltimore Ravens mit ihrer Undrafted Free Agent-Klasse schlagen wir ja sowieso nicht, weil die haben ja den über-super-duper-hasse-nicht-gesehen-Spieler, aber wir gehen nicht nochmal drauf ein.
Ach du. Ja, es gibt, ich weiß nicht. Ja, ich weiß, es gibt ein witziges Reel, das hatte ich die letzten Tage, ist mir das auch wieder reingespielt worden. Es gibt ja, Gruden macht ja diese Pre-Draft-Interviews mit einigen Spielern. Und es gibt dieses Snippet daraus, wo Paiva sagt so, ja, nee, ich habe keinen Agent, weil, ne, ich pass auf, wem ich mein Geld gebe, und der will ja nur mein Geld. Der Gesichtsausdruck und von John Gruden ist wirklich so, okay, dieser Spieler wird definitiv nicht gedraftet und der wird super low contract bekommen, und was redet er für einen Scheiß? Also sicherlich einer der Gründe, warum er nicht gedraftet wurde, weil er eben schlecht beraten ist.
Naja, aber er hat den besten Mentor, den man sich vorstellen kann. Ja. Ich habe das nochmal nachgeprüft. Es ist tatsächlich so.
Ja gut, Johnny Football it is. Falls ihr euch gerade fragt, von wem reden wir, dann Johnny Football ist der Mentor. Ja, man kann sowas machen. Man kann sagen, ich brauche keinen Berater. Ich nehme mir Johnny Football als Mentor. Was sollte schon schiefgehen? Was sollte schiefgehen? Ich weiß es nicht. Das ist, weil ich wüsste gar nicht, wie ich das jetzt übersetzen sollte in andere Sportbereiche. Das ist, weiß ich nicht, so, ich könnte es nicht, mir fällt gar kein Fußballspieler gerade auch ein, wo ich sage, das ist so ein crazy Dude, aber das wäre wahrscheinlich, wenn man sich jetzt von Mario Basler beraten lassen würde oder so. Eventuell kommt das so auf das gleiche Level, aber gut, darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Wenn es Sachen gibt, weil es ist jetzt Offseason, ich habe euch gesagt, das erste Mini-Rookie-Camp ist jetzt gerade, läuft gerade bei den Dolphins. Da werden wir natürlich, wenn es da was gibt, dann da in den Wochen was zu berichten, klar. Aber ansonsten sind jetzt die Rookie-Camps 1, 2, 3. Irgendwann geht dann das Training wieder los. Anfang Juni könnt ihr damit rechnen, dass die komplette Draft-Class unter Vertrag genommen wird, weil aktuell das Geld noch ein bisschen klamm ist. Aber dann kommt eben der Chubb-Deal mit rein. Das vielleicht vorweggenommen schon mal. Und wenn es Themen gibt, die euch interessieren, jetzt für die Offseason, schreibt sie uns einfach. Ja, wir gehen da super gerne drauf ein. Wir werden in den kommenden Wochen aller Voraussicht nach, eigentlich wollten wir auch, wie gesagt, letzte Woche aufnehmen, da sind halt verschiedene Sachen dazwischen gekommen. Dafür haben wir das jetzt. Ne? Also das dazu, und vielleicht machen wir dann in den kommenden Wochen eben einfach mal so eine Analyse, welche Spieler, also wie sind wir aufgestellt, das, was wir in der Folge auch schon gesagt haben. Also wer könnte wirklich in den Roster kommen? Wie sind wir aktuell aufgestellt? Wo gibt es vielleicht auch noch Spieler, die wir uns oder wo wir Spieler brauchen, um den Kader thematisch, strategisch sinnvoll zu ergänzen? Weil es wird keine großen Signings geben. Davon können wir uns verabschieden. Das finde ich auch richtig. Ja, weil wir haben so viele Spieler gedraftet und haben jetzt nochmal also 24 Rookies im Prinzip. Das ist schon nicht wenig. Ne? Und diese Zahl muss man teilweise halt in den Kader integrieren. Und dann kann man immer noch gucken, wo es fehlt oder wo man vielleicht jemanden braucht, um den Kader kompetitiv im Folgejahr zu halten. Gut. Gibt es, Tobi, gibt es noch etwas, was du zu erzählen hast?
Nö, nur das, nur vielleicht das Angebot, wenn jetzt wahrscheinlich so im Laufe, im Ende der Woche der Spielplan rauskommt, wenn ihr da in der Hinsicht nochmal thematisch von uns was hören möchtet, kann ich das nur anbieten. Wie sieht das aus mit Amerika-Reisen? Was passiert wann? Wann ist vielleicht das Fanclub-Weekend der Miami Dolphins-Fans, der internationale Treffpunkt? Der soll, glaube ich, dieses Jahr, es gibt ja immer auswärts eine Veranstaltung und in Miami eine Veranstaltung. Auswärts soll, glaube ich, in Las Vegas sein, meine ich gehört zu haben. Und wenn ihr da Infos braucht oder so oder Hintergrundwissen braucht, dann sagt Bescheid, wir können das dann mit einbauen.
Verrückt, Las Vegas, ey.
Ja. Reizt mich null, aber gut, es soll andere geben, die das toll finden.
Tilo, Las Vegas, so, ist das was für dich?
Ja, war ich schon zweimal, super.
Oh, reizt verrückt.
Mich, reizt mich total, finde ich cool.
Echt?
Krass. Ja, ich finde es cool für ein Wochenende. Macht
also, mir Spaß. Was mich dieses Jahr tatsächlich reizt, wo ich aber von absehe, dieses Jahr wegen diverser Umstände, dass ich dieses Jahr nicht rüberfliege, Lambo fände ich spannend. Also Green Bay, Auswärtsspiel, haben wir ja auf der Agenda stehen. Das fände ich tatsächlich spannend.
Ja, das muss
spannender als Las Vegas.
Das musst du dann auch wollen, sag ich mal, ne?
Ich hoffe, ja. Es klappt dieses Jahr endlich. Ich habe schon gebucht, wir haben gebucht.
Nice.
Wir sind zwei Wochen wieder drüben und wir hoffen, es passt.
Ich drücke die Daumen. Tilo, hast du sonst noch was?
Vielleicht nur, wir werden im Juni wieder ein Q&A machen. Wir sammeln jetzt schon Fragen, also wenn ihr was habt, dann auch das speziell einfach rein, ne? Q&A mit einem Gast, bekannt, mehr oder wenig, ich denke mehr. Wir sind auf Fragen gespannt. Das macht das Ganze lebendiger.
Bekannt aus Funk und Fernsehen, oder wie heißt es noch? Das ist immer so
ja,
schön.
Bekannt aus Funk und Fernsehen, ja, richtig.
Hervorragend. Ah, genau, also da auch, ich werde da auch, oder wir werden da auf Instagram auch definitiv auch nochmal Fragen reinholen mit Fragestickern oder so, wenn es dann näher zu dem Termin kommt. Das auch auf jeden Fall. Aber wenn ihr da auf jeden Fall jetzt schon Fragen habt an jemanden aus der German Football Bubble, dann lasst sie uns gerne wissen. Wenn ihr sagt, der Podcast reicht euch noch nicht. Ich hatte die Freude bei Football World eine Kolumne für die Dolphins oder über die Dolphins zu schreiben. Die hatte ich auch verlinkt auf Instagram, aber die könnt ihr auf footballworld.news findet ihr einen Artikel zur Neuausrichtung der Miami Dolphins und was die Entwicklung so bestätigen konnte jetzt in den ersten Monaten, worauf zu achten ist, welche Unterschiede es zu Mike McDaniel und Chris Greer gab, ohne dass dort jemand vor die Wand gefahren wurde. Also es war definitiv nichts, wo ich sage, da habe ich unsere altes Regime totgeschrieben. Das vielleicht auch noch. Und genau, wenn es da sonst noch Fragen, Wünsche gibt, meldet euch bei uns. Wir beißen nicht in der Regel. Wir bemühen uns. Ja. Und dementsprechend, ja, hoffen einfach da auch auf euer Feedback. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.